Der Titel des zweiten Teiles der Splitpredigt lautet: Wo ist sein Hut? Die zitierten Bibelstellen, die nehme ich aus der Schlachterbibel. Der Mensch, er kann die schlimmste Zeit seines Lebens haben, also wirklich die schlimmste Zeit. Und wenn diese dann wieder vorüber ist, macht er die gleichen Fehler wieder. Ich rede nicht davon, den Auto- oder Hausschlüssel zu verlegen und die nicht zu finden. Davon rede ich nicht. Sondern von den dunkelsten Momenten der Menschheitsgeschichte. Wenn es zum Beispiel jemandem schlecht geht, gesundheitlich, dann ist man sofort bereit, alles zu tun, um dies zu ändern. Weil man gezwungen ist. Man ist gezwungen, etwas zu tun, etwas zu verändern, damit Verbesserung eintritt. Manche geben auf und tun noch nicht mal das. Naja. Ist man gezwungen zu arbeiten, weil einem etwas Geld fehlt und man nicht dem Staat auf der Tasche liegen will, weil man etwas charakterstärker ist, ist man gezwungen, fleißig zu sein, einen zweiten Job anzunehmen. Kommt man plötzlich an Geld, was es ja geben soll, Lotto gewinnen, sonst irgendwie ein Erbe, neigt der Mensch, die falsche Entscheidung zu treffen, in dem Moment, wo er die Wahl hat. Wieso ist das so? Man wählt kurzfristig bequem. Man wählt falsch. Wieso gab es nach dem Ersten Weltkrieg einen zweiten? Und jetzt nach 82 Jahren bald einen dritten? Wieso kann die ganze Welt bei all der Technik ihre Probleme nicht in den Griff bekommen? Es ist alles da. Ich sage Ihnen, es ist kein neues Problem. Es ist sogar ein altes Problem und es ist auch ein sehr schmerzhaftes Problem. Diese Blindheit, von der ich spreche, brachte auch Christus in Rage. Und das lesen wir in Matthäus 23. Matthäus 23, angefangen in Vers 15. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Die Schlachterbibel merkt bei Proselyten an, das sind Heiden, die zum Judentum übertreten. Also hier fand eine Bekehrung statt. So sagt Christus, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, also viel Aufwand betreibt, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm zweimal mehr als ihr seid. Das sind Christi Worte. Vers 16, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Vers 17, ihr Narren, ihr Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren, Vers 19, und Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm, bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Vers 22, und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Diese Bibelstelle zeigt vortrefflich, wie der Mensch die Dinge, die Gott wichtig sind, austauscht und sich sogar zum Götzen macht und auch ein Joch noch auf sich erlegt, sich auferlegt. Wir schwören zwar nicht mehr, das sollen wir nicht mehr tun, doch es ist bemerkenswert, dass die Menschen anfingen, auf Gold wie auf den Tempel zu schwören. Schon wieder wurde ein goldenes Kalb geschaffen. Ich erwähne das aus folgendem Grund. Der Mensch schwört auf das Gold, weil sie darauf vertrauen. Es ist wieder eine kurzfristige Wahl, eine bequeme, kurzfristige Wahl. Und wenn die Not deinen Weg oder deine Spur kreuzt, wer ist es denn, der dir hilft? Unseres Wissens nach der gute Hirte, dessen Stimme wir erkennen sollten. Und erkennen tun wir sie nur, wenn wir in Beziehung zu Gott aufrechterhalten. Markus 2, Markus 2, Vers 23 bis 27. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, also Christus, und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, siehe doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Vers 26, wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abiathar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur der Priester, und auch den davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihm, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und die Bibel sagt uns auch, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich zu beurteilen ist. Deswegen wussten sie es nicht. Das war 1. Korinther 2,14, was ich gerade zitiert habe. 1. Korinther 2,14. Es musste geistig beurteilt werden. Die Schaubrote, die David aß, die Ähren, die die Jünger abstreiften, das falsche Schwören auf nichtige Dinge, haben alle mit dem Menschen zu tun. Gott will, dass wir in erster Linie reich von innen heraus sind. Deswegen sagt er, trachtet nach dem Reich Gottes. Das Leben findet innen statt. Wenn wir jemanden Neues kennenlernen, das Erste, was wir sehen, ist das Äußere. Aber was zählt, ist dann von innen heraus. So wie beim Tempel und dem Gold. Nicht das Äußere, das Gold ist wichtig, der Tempel, der ist heiligt. Ja. Satan verführt dahingehend, dass wir uns auf äußere Umstände verlassen, die man eben nicht sieht, die man eben sieht. Und somit sich in falscher Sicherheit wiegt und seinen Charakter aufhört zu stärken. Das ist sehr, sehr gefährlich. Man vernachlässigt sehr viel, man verlässt sich auf etwas, was glänzt, was verlockt, was auch kurz angeblich auch gut hilft. Klar, natürlich, kurzfristig, ja. Es ist so, deswegen tut man es auch. Das ist aber nur zu menschlich. Warum möchte Gott, dass man sich beim Fasten 24 Stunden von Nahrung und Flüssigkeit enthält? Diese teilweise Genussmittel sind für den Körper. Sie sind nur für den Körper und sie können unser Leben auch falsch lenken, wenn wir sie als heilsame Götzen ansehen. Mal in erster Linie. Wir leben nicht nur vom Brot allein, sagt uns Gott, sondern von Gerechtigkeit, von Frieden, von Freude, im Heiligen Geist, von Liebe, von der Liebe Gottes. Der Entzug von physischer Nahrung, um Gott geistlich näher zu kommen, hat sogar physisch-gesundheitliche positive Auswirkungen. Man entzieht sich physischer Nahrung und begibt sich in Gottes Hand, im Leid gehorsam sein. Vielfach reagiert der Körper mit Hungergefühl, weil eben weltliche Nahrung fehlt, Kopfschmerzen, Übelkeit, höhere Kälteempfindlichkeit. Man zeigt Gott in dem Moment, was einem wichtiger ist, von dem man sich lenken lässt, eben nicht das Gold, sondern das Reich Gottes. Schlagen Sie bitte auf Psalm 37. Psalm 37, wir lesen Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Lust am Herrn, Wohlgefallen oder Verlangen nach Gott, wie Verlangen oder Lust nach Essen zu haben. Ja, das sollten wir im Herzen tragen, von innen heraus. Paulus hatte mit der Überheblichkeit der Korinther zu kämpfen, ein schwieriges Völkchen, und er sprach zu ihnen mit deutlichen Worten, damit sie verständen, dass sie den falschen Reichtum erworben haben. Und zwar ist das nachzulesen im 1. Korinther, 1. Korinther 4, 7 bis 8. 1. Korinther 4, 7 bis 8. Denn wer gibt dir den Vorzug Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Vers 8. Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Er legt noch etwas Ironie hinterher. Es geht hier um Machtstreitigkeiten. Sie sind sehr, sehr gefährlich. Die sind nicht zur Herrschaft gelangt, ohne die Apostel. Gewisslich nicht. Position und Machtstreitigkeiten kommen von Satan und sie bringen Spaltung. Und Satan begann das Ganze, als er sich seine Hände nach dem Thron Gottes ausstreckte. Christus erläutert seinen Jüngern, wie das Prinzip in der Kirche, was Positionen und Funktionen angeht, sein sollte. Und zwar in Matthäus 20. In Matthäus 20, Vers 23. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, also ihr werdet auch einen schweren Weg vor euch haben, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Es ist schon bereitet. Wer glaubt, dass es Gott gibt, und das sollte man in der Kirche Gottes, und gleichzeitig denkt, dass Gott nicht die in das Amt bringt, die er will, der hat so ein klitzekleines Autoritätsproblem. Wer glaubt, eine Position besser ausführen zu können, ja, der sieht nicht Gottes Plan, sondern eventuell ein wenig den Ruhm und das Gold, das glänzt. Zu solchen sagt Gott, kümmere dich doch bitte erstmal um dich, dass alles bei dir im Reinen ist und alles andere obliegt dem Allerhöchsten. Und eine Arbeitskollegin würde jetzt einfach trocken sagen, mach dich mal nicht so wichtig. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal hilft aber so ein Brett vor den Kopf, es ist so. Nun ja, wie schon gesagt, Gott will Reichtum von innen, weil dieser Reichtum tiefe Wurzeln hat und er ist unbezwingbar. Er ist unbestechlich. Der Reichtum, auf den Gott dann eben auch vertrauen kann, auf diese Person vertrauen kann. Schauen wir uns mal eine etwas längere Bibelstelle an, die verdeutlicht, was diese Unbezwingbarkeit bewirkt. Und zwar beim Apostel Paulus war das, und es ist schon wieder die Korinther. Ist halt mal so, schlagen Sie bitte auf, 2. Korinther diesmal, 2. Korinther 6. Wir lesen 1 bis 13. Nun, und konzentrieren Sie sich bitte darauf, was die Kraft Gottes in Paulus bewirkt, was er alles durchgestanden hat, diese Unbezwingbarkeit. Fangen wir an, Vers 1 zu lesen. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Vers 3. Wir geben niemanden irgendein oder einen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allen empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnis, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhe, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Vers 7. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken. Vers 8. Unter Ehre, unter Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Vers 10. Als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, nicht der Reichtum, nicht das Gold, als Arme, die doch viel reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen, von innen heraus. Unser Mund, Vers 11, hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Vers 13, vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Wieder eine Ermahnung. Unbezwingbar, unbestechlich. Der Vergleich. Der Vergleich im Leben eines Menschen ist nicht gut. Wieso hat er oder sie mehr Klößchen wie ich in der Suppe? Ich weiß es nicht. Ja. Aber der Vergleich ist der Dieb der Freude. Man beraubt sich seiner eigenen Freude, die Gott einem gegeben hat, weil man vergleicht. Ich habe etwas im Internet gehört, ich habe es mir jetzt auch aufgeschrieben, ich gebe es jetzt auch wieder. Ein Mensch bekommt für seine Arbeit 500 Euro mehr. Einfach mehr. Das ist wie ein Nebenjob. Er freut sich. Würde ich auch. Ihm geht es gut. Kommt nach Hause. Seine Frau, wow, klasse. Er kommt am nächsten Tag auf die Arbeit, erfährt, alle anderen bekommen 1000 mehr. Tudum. Ja. Der mit 500 Euro bekommt mehr wie früher. Und was macht er jetzt? Heutzutage sagt man, er ist schlecht drauf. Man vergleicht. Die Freude ist weg. Und wissen Sie was? Was glauben Sie? Wenn er die Möglichkeit hätte, auf die 500 Euro zu verzichten und wissend, dass die anderen auch die 1000 nicht bekommen, was würde er tun? Jetzt denken Sie mal nach. Er hat 500 Euro mehr. Der Vergleich, ob jemand ein Auto hat oder ein Haus, warum habe ich kein Fahrrad, wieso kann ich das oder jenes nicht, beraubt uns der Freude, der eigenen Freude und man konzentriert sich nicht auf das, was Gott einem gegeben hat. Naja, kennen Sie die biblische Episode, wo die Arbeiter zu unterschiedlichen Tageszeiten in den Weinberg kommen, also morgens, nachmittags und auch noch zur letzten Stunde? Doch alle bekamen den gleichen Lohn. Es war auch ausgemacht mit dem Hausherrn. Es kam aber eben zu Unmut der Arbeiter. Wissen Sie noch, was der Hausherr des Weinbergs zu Ihnen sagte? Schlagen Sie bitte auf Matthäus. Matthäus 20. Ja, der Mensch und seine Gier. Matthäus 20, Vers 11 bis 16. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde oder vielleicht sogar die letzte Stunde, eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortet und sprach in Vers 13 zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um ein Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinem zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Wir sollen nicht auf das Leben anderer blicken. Erstmal auf uns, was in uns los ist. Salomo beschreibt dies als ein Haschen nach Wind. Man greift mit den Fingern nach Wind, er gleitet durch die Finger. Ja, man will es festhalten, es klappt aber nicht. Die Welt, sie wird vergehen. Das ist gewisslich, sie wird vergehen. Auch die Probleme in dieser Welt, auch unsere Probleme. Und was bleibt? Was bleibt am Ende? Was bleibt? Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Gehen wir mal auf die Episode, als Christus gestorben ist. Was haben die Jünger getan? Christus war weg, er war tot. Eine Leere entstand. Als er starb, war dann alles nichtig, was er getan und gesagt hat. Bei Herrn Armstrong war es ähnlich. So habe ich es zumindest mitbekommen. Er starb, alles, was er sagte, war nichtig, das Gesetz war unrelevant. Genau das Gesetz, was uns von innen heraus verändern soll, soll angeblich nicht mehr richtig sein. Schauen wir mal auf die Jünger, was sie getan haben in Johannes 21. In Johannes 21, Petrus' glorreiche Idee. Johannes 21, Vers 3. Petrus fing an und sagte, Simon Petrus, Vers 3, spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Die Jünger sagten, sie sprechen zu ihm, okay, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus, stiegen sogleich ins Schiff, fuhren raus und in jener Nacht fingen sie eben nichts. Vers 4, als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch sie wussten, die Jünger wussten nicht, dass es eben Jesus war. Er sagte dann später zu ihnen, werft das Netz zur richtigen Seite aus. Sie fingen Fische und Johannes erkannte, dass es eben Christus war. Voller Euphorie sprang Petrus gleich ins Wasser, schwamm mal rüber, die anderen paddelten dann, kamen alle ans Ufer, sie machten ein Feuer, fingen an, die Fische zu braten und Christus stellt Petrus dreimal die Frage, ob er ihn mehr liebe wie die Fische, weil er eben wieder zu seinem Beruf zurückgegangen ist, er hat ihn dreimal verleugnet und Christus wollte wissen, ob er den Reichtum dieser Welt, dieses Gold mehr liebt oder das Reich Gottes. Das war die Frage. Wie gesagt, die Welt wird eben vergehen. Was bleibt dann noch? Was sind unsere Fische, unsere Probleme, die wir noch haben, die es zu lösen gilt? Die Jünger sollten das fortführen, was Christus ihnen vorgelebt hatte. Das war der eigentliche Plan. Vor allem im Geist, von innen heraus. Wachstum kommt durch den Heiligen Geist, der auch uns lehrt, auch unser Tröster ist. Sie sollten die Wahrheit festhalten, die Christus ihnen brachte und auch das wahre Evangelium auf der ganzen Welt verkünden, was sie auch getan haben. Sie sollten die Unterschiede erkennen, dass der Tempel wichtiger ist wie das Gold. Und heute steht weder der Tempel noch der Altar. Gott baut ein Haus, dessen Wände man nicht sieht. Man sieht sie nicht. Er sprach damals, weil wir gerade bei der Auferstehung Christi sind, er sprach damals, dass er den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Die Menschen verstanden ihn nicht. Sie konnten es nicht beurteilen. Es musste geistig beurteilt werden. Die Menschen werden erkennen, dass das Glück nicht davon abhängt, wie ein physisches Haus von außen aussieht, sondern wie man die Menschen innerhalb der Mauern liebt und behandelt. Hat man beides, ein schönes Haus und Menschen, die man liebt und gut behandelt, ist es auch nicht verkehrt. Ist auch nicht verkehrt. Wir sind der Tempel Gottes. Wir dürfen niemals verbittert werden, nur weil uns irgendwelche weltlichen Dinge fehlen oder wir sie begehren. Ich kann Ihnen sagen, manchmal reicht ein Blatt Papier und eine Bibel. Und ich sage Ihnen auch warum. Ich hatte vor circa einem Monat einen Autounfall. Es war sehr, sehr glatt. Und die Fahrbahn ging bergab und sie war nicht befahrbar. An diesem Tag gab es 7000 Autounfälle allein in Baden-Württemberg. Und auch Zeitungsartikel sagten, Fahrbahnen waren nicht befahrbar. Es war ein Totalschaden. Es ist glücklicherweise niemand was passiert. Da war ich sehr dankbar. Ich bekam das Auto von meinem Vater, um zu den Versammlungen zu kommen. Und in der 2. Woche fuhr ich und musste von der Autobahn runter aufgrund eines Staus. Ich war auf einer Kreisstraße. Und mir kam ein Krankenwagen mit Sirenen entgegen und das Auto vor dem Krankenwagen bremste abrupt, sodass der Krankenwagen auf unsere Fahrbahn kam, auf die Gegenfahrbahn. Das Auto vor mir machte eine Vollbremsung, um nicht in den Krankenwagen reinzufahren. Ich machte eine Vollbremsung und rutsch in das Auto rein. War zwar ein E-Auto, aber es ist passiert. Es war ein kurzer Rumpel, es war nicht viel. Wirklich, es war nicht viel. Ich bin ausgestiegen und habe als erstes um eine WebEx-Einladung gebeten, weil ich mir sicher war, ich komme zu spät. Die Sache hat sich sehr schnell geklärt. Ich mache das Navigationssystem an. Es sagt mir, ich schaffe es noch 10 Minuten vor Beginn der Versammlung. So ist es dann auch gekommen. Ich komme an und ich erfahre, ich darf Gesangsleiter sein. Es gibt Live-Übertragung. Okay. Ich setze mich hin auf meinen Platz und merke, meine Sabbattasche ist zu Hause. Nicht okay. Ich bat um ein Blatt Papier, das ich auch bekommen habe. Mein Sitzpartner bemerkte, dass ich keine Bibel habe und schied mir so ganz leise vorsichtig die Seine so rüber, ohne einen Ton. Er arbeitet sehr viel mit dem Tablet digital. Nun saß ich da und wissen Sie was, ich hatte alles, was ich brauchte. Ein Blatt Papier und eine Bibel. Mehr habe ich an diesem Tag nicht mehr gebraucht. Ich habe dann nicht mehr gebraucht. Da sitze ich nun mit einem Auto, das mir nicht gehört, mit einem Rempler. ohne Sabbattasche. Das Einzige, was mir gehört hat, war der Anzug an meinem Leib. Wissen Sie, und auch den habe ich nur, weil Gott mich gesegnet hat. Ja. Ich bin auf folgenden Text im Internet gestoßen. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleidung am Körper, ein Dach über den Kopf und einen Platz zum Schlafen, bist du reicher als 75% der Menschen. Wenn du Geld in deinem Geldbeutel hast und hingehen kannst, wohin du willst, gehörst du zu den reichsten 18% der Menschen auf der Welt. Wenn du den heutigen Tag erlebst, ohne mehr Krankheit als Gesundheit, kannst du dich glücklicher schätzen als die Millionen von Menschen, die diese Woche sterben werden. Im Leben geht es nicht immer darum, sich zu beschweren oder sich Sorgen zu machen oder auf andere zu blicken. Es verlängert unser Leben einfach nicht. Es geht darum, glücklich und dankbar zu sein. Ich stand vorne als Gesangsleiter mit einem Lächeln, weil ich erkennen durfte, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein. Es war eine tolle Versammlung, ehrlich. Es war so. Satan will aus uns etwas machen, das wir nicht sind. Ja? Er bedient sich der Kunst der Heuristik. Heuristik ist die Kunst, Recht zu behalten, aber nicht Recht zu haben. Und das können so viele. Das können heute so, so viele. Wenn jemand nicht mithalten kann, aus verschiedenen Gründen, man kennt sich in dem Bereich nicht aus, man ist vielleicht auch wirklich einfach nicht klug genug dafür, dann beginnen diese Menschen persönlich zu werden, unter der Gürtellinie anzugreifen. Sie versuchen zu diskreditieren. Es werden alte Erinnerungen hochgeholt, um zu emotional aufzurütteln. Es werden Ängste geschürt. Es werden Beleidigungen ausgepackt, nur damit man aufgibt. Satan will, dass wir aufgeben. Diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Satan regiert diese Welt. Seine lügenhaften Wahrheiten dominieren diesen Planeten, solange Gott es eben zulässt, und es ist nun mal zurzeit noch so, solange wird die Masse der Menschen immer wieder das Gleiche tun, auch wenn es ihnen kurzfristig besser geht. Ich habe hier einen kleinen Witz, und dann werden Sie auch gleich merken, warum der Titel so heißt. Eine Frau ging mit ihrem Sohn am Strand entlang. Es kam eine riesengroße Welle und verschlang den Sohn und riss ihn ins Meer. Die Frau schrie mit verzweifelter Stimme: Oh Gott, er ist doch mein einziges Kind. Bitte nimm ihn mir nicht weg. Bitte. Es kam eine zweite, riesengroße Welle. Und die Frau sah, wie ihr Kind wieder am Ufer stand. Sie eilte zu ihm, sie drückte ihn, sie küsste ihn. Dann küsst sie ihn auf den Kopf, schaut gen Himmel und sagt: Und wo ist sein Hut? Und wo ist sein Hut? Wir gingen mit Hut aus dem Haus. Das geht so nicht. Der Hut, das Gold, die 500 Euro. Dieser kleine Witz verdeutlicht, wie belanglos manche Dinge sind im Vergleich zur Realität, die Satan eben verzerrt. Man kann nur dann mit sich selbst im Frieden sein, wenn man richtig entscheidet. Und das geht erst, wenn wir die Wahl haben. Dann zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Johannes 14. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, sagt Christus, gebe ich euch, also nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und es verzage auch nicht. Wem hinterlässt Christus diesen Frieden, diese Botschaft? Allen reichen Menschen, die Freunde dieser Welt? Ja, wohl kaum. Wohl kaum. Wohl kaum. 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Angefangen in Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, schafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Es ist eine gewichtige Herrlichkeit. Wir werden irgendwann mal gewogen. Gott schaut ins Herz. Alles, was von innen herauskommt, mene, mene, tekel, man wird gewogen. Und wir müssen Acht geben, dass wir nicht zu leicht empfunden werden. Über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Es sind unsere Taten. Und es ist ehrlich gesagt nicht einfach, etwas zu lieben, was man nicht sieht. Es ist nicht einfach. Glaube, Hoffnung, Vertrauen, darauf vertrauen, dass Gott eingreift, sind Erfahrungen. Und nur so erkennt man auch die Stimme des Hirten wieder. In Hebräer 11 spricht man über Mose. Hebräer 11. Hebräer 11, 17 bis 18. Durch Glauben weigert sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Vers 26. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Er sah die Belohnung an. Er hat richtig entschieden, aber er hatte auch die Wahl. Er hatte auch die Wahl. Nicht bequem, nicht kurzfristig, nein. Mose hat richtig entschieden. Wir begannen in Vers 24 und da sagt er über Mose, durch Glauben weigerte sich Mose, durch Glauben. Sein Glauben an und zu Gott, und das ist ein Rezept, dieser Glauben hält uns von dieser Welt fern. Ohne Glauben geht es nicht. Und dieser Glauben half Mose, die Entscheidung richtig zu treffen. Christus, wie die Bibel sagt, ist unser Licht, wenn alles herum dunkel erscheint. Damit wir Zuversicht haben, deswegen ist unser Licht. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Auch das ist ein Lernprozess. Und Salomo erklärt Folgendes in den Sprüchen. Und auch da zeigt sich wieder, wie wichtig Fasten ist, in Sprüche 27. In Sprüche 27, Vers 7. Eine übersättigte Seele tritt Honigsei mit Füßen, eine hungrige Seele aber ist alles Bittere süß. Ja, das Gold im Tempel, da kann schon etwas Süßes bitter sein, wenn man zu verwöhnt ist. Das Ganze ist natürlich auch geistig zu sehen. Und ich glaube, jeder, der schon mal gefastet hat, weiß, wie sich der erste Geschmack anfühlt, den man dann hat. Dann ist alles Bittere süß, wenn man sich auch Gott nähert. Sich zu demütigen vor Gott, ihm dadurch näher kommen, bringt uns eben weiter von dieser Welt weg, was auch gut ist. Und es bewahrheitet sich doch immer, dass die kleinen Gewohnheiten, diese bewirken oft die größten Veränderungen. Und das sagt auch Gott, in den kleinen Dingen sollen wir treu sein, weil diese bringen die größten Veränderungen. Ich bin auf einen Liedtext gestoßen und ich weiß einfach nicht mehr, welches Lied es war. Es war ein englisches, weil ich weiß, ich habe es mir noch im Computer übersetzen lassen. Aber der Text geht wie folgt. Immer wieder hole ich deine Geburtstagsbriefe an mich hervor und auch der zerknüllte 20er ist immer noch in der Schachtel. Es gibt nichts, wofür ich den jemals ausgeben würde, selbst wenn es das Einzige wäre, das ich noch besitze. Es geht hier zwar um Geld, ja, aber es ist schlichtweg eine Erinnerung aus einem unvergesslichen Moment, weil dieser Mensch einfach liebt. Auch wenn hier Geld erwähnt wird, geht es diesmal nicht um das Geld im Tempel, nein, es geht diesmal nicht um das Geld. Dieser 20er, auch wir haben so eine Erinnerung erhalten, bloß kein 20er, sondern ein 10er, und zwar die 10 Gebote, die uns auf Hand und Stirn geschrieben stehen, die wir auch so lieben sollten, dass wir sie für nichts, nichts weggeben sollten. Und geben Sie Acht, es gibt auch falsche 20er, das gibt es auch. Wir lesen in 5. Mose. In 5. Mose 6, Mose 6, 4 bis 9. Höre Israel, Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Gott allein anbeten, sagt er hier. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dein Herz tragen. Und du sollst sie, Vers 7, deinen Kindern einschärfen, damit sie auch unbezwingbar werden und davon reden, wenn du in dein Haus sitzt und auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Vers 8, und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen oder auf der Stirn sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wenn wir das tun, schlagen Sie bitte auf Psalm 37. Psalm 37, wenn wir das tun, was Mose uns rät durch Gott, was wäre die Konsequenz? Psalm 37, Vers 31. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Dann wanken wir nicht. Da sind wir unbezwingbar, da sind wir unbestechlich. Man ist fest überzeugt von innen heraus, dass Gott sein Versprechen hält. Jesaja 51. Jesaja 51, Vers 6 bis 7. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auch auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Vers 7. Hört auf mich, ihr die Gerechtigkeit kennt. Du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt, fürchtet euch nicht vor dem Schmähungen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihren Lästern. Entsetzt euch nicht. Werden sie ausgelacht, weil sie an Gott glauben im 20. Jahrhundert? Lassen sie lachen. Entsetzen sie sich nicht. Fürchten sie sich nicht. Manchmal ist man schwach. Manchmal sind die Umstände oder die Welt erdrückt einen. Das kann passieren. Manchmal fallen wir und es tut weh. Das kann passieren. Diese Welt fängt uns niemals auf. Und wissen Sie was? Ein teures Bett bringt auch keinen guten Schlaf. So einfach ist das. Wir fallen, weil wir loslassen. Nur, weil wir loslassen. Wenn wir unseren Teil nicht tun, sage ich Ihnen, sind wir auch schuld daran, dass wir fallen. Vergeben, ausharren, Geduld, Aufrichtigkeit, füreinander da sein, Galater 6, füreinander da sein. Galater 6, Vers 1. Brüder und Schwestern, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, füreinander da sein. Wichtig. Was machen wir dann? Wir gehen reuevoll, unter Tränen vor Gott, bitten um Entschuldigung. Wir bitten um Hilfe und das ist keine Schwäche. Jeder Mensch, der um Hilfe bittet, tut es, weil er weiter kämpfen will. Das ist keine Schwäche. Oft habe ich auch das Gefühl, dass Gott viel, viel mehr an mich glaubt, wie ich selber, vor allem in den Dingen, die ich erfüllen soll. Aber ein liebender Vater sagt dann, das lernst du auch noch. Das lernst du auch noch. Das sagt er jedes Mal. Das Leben in dieser Welt ist nicht immer einfach. Aber du wirst geliebt. Davon kann ich mir nichts kaufen. Ja. Ist das so? Ist das so, dass ich mir davon nichts kaufen kann? Wir leben nicht nur von Brot allein. Manchmal reicht ein Blatt Papier und eine Bibel von Menschen, die einen lieben. Und da ist der fehlende Hut so belanglos. So einfach ist das. Haben wir vergessen, was Gott für uns getan hat in 2. Mose? In 2. Mose, 13. 2. Mose 13, Vers 9. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen oder auf deiner Stirn, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeholt hat. Herausgeholt aus dem Mist, aus dem Sumpf. Er hat uns aus dem Morast herausgeholt und versiegelt, dass wir draußen bleiben, nicht zurückgehen. Er erinnert uns, manchmal stupst er uns an, manchmal ist der Stups etwas mehr, dass man es hört. Wir sollen hören mit offenen Ohren, mit einem offenen Herzen verstehen. Jesaja 51. Jesaja 51. Jesaja 51, Vers 1. Hört auf mich, sagt Gott, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht, seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Und 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Von innen heraus. Von innen heraus. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Bibelstelle in Hohelied, das kommt nach Prediger. Hohelied 8. Hohelied 8, Vers 5 bis 7. Hier trägt in der Schlachterbibel der Titel ist Die Töchter Jerusalems. Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten, unseren Bräutigam, Salomo? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich auf. Dort litt deine Mutter Wehen für dich, dort litt sie Wehen, die dich gebar. Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich oder unbezwingbar, unbestechlich, wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Vers 7. Große Wasser können diese Glut, diese Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn verachten. Ein Narr wäre er. Weil dieses Haus, dieses Gold schlichtweg belanglos ist. Der Mensch ändert sich nicht ohne die Kraft Gottes. Und deshalb sagt er immer, und wo ist sein Hut?